Stell dir vor, du bist mit einem guten Freund zusammen unterwegs. Und ihr seid so unterwegs und dein Freund hat eine Idee. Und die teilt er mit dir. Und es ist eine Idee, die man eigentlich auch als einen Streich bezeichnen könnte. Er hat sich was ausgedacht, was ausgeheckt, was eigentlich eher ein dummer Plan ist. Jemandem einen Streich zu spielen. Aber okay, dein Freund hat diesen Plan. Er schlägt dir das vor und du sagst, okay, lass uns das machen. Ihr macht es und es kommt so, wie es kommen musste. Ihr werdet erwischt. Und du denkst, na gut, es war ja seine Idee. Ja, er ist doch eigentlich schuld. Aber irgendwie bist du ja doch mit dabei gewesen. Und letztlich kommst du aus dieser Nummer nicht mehr wirklich raus. Wir haben im Deutschen diese Worte mitgefangen, mitgehangen. Du hast den Streich mitgemacht, auch wenn es nicht dein Plan war. Ihr seid erwischt worden, mitgefangen, mitgehangen. Du musst die Konsequenz mittragen. Du teilst das Schicksal deines Freundes. Ihr seid miteinander verbunden. Sein Schicksal wird zu deinem Schicksal. Und so ähnlich ist es mit uns, mit Jesus. Wir sind mit Jesus verbunden. Nur hier geht es nicht um einen Streich oder irgendeinen dummen Plan, sondern um etwas viel Besseres und Herrlicheres. Aber wir sind mit Jesus verbunden, bedeutet, dass sein Schicksal dein Schicksal wird. Dass das, was ihn betrifft, dass es dich betrifft. Wir sind mit Jesus verbunden und ich will euch einladen, dass wir gemeinsam durch Gottes Wort entdecken, was das bedeutet. Wie herrlich das ist, dass wir mit Jesus verbunden sind, dass sein Schicksal zu unserem Schicksal wird. Ich lese uns den Predigttext aus dem Kolosserbrief, Kolosser Kapitel 2, die Verse 9 bis 15. Und in Kleinformat habt ihr den Text auch vorne, ihr dürft aber selbst natürlich gern auch eure Bibel zur Hand nehmen. Dabei ist es doch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt. Und ihr habt an dieser Fülle teil, weil ihr mit Christus verbunden seid. Mit ihm, der das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten ist. Verbunden mit ihm seid ihr auch beschnitten worden. Allerdings handelte es sich dabei nicht um einen äußerlichen Eingriff an eurem Körper, sondern um das Ablegen der von der Sünde beherrschten menschlichen Natur. Das ist die Beschneidung, die unter Christus geschieht. Ihr wurdet zusammen mit ihm begraben, als ihr getauft wurdet, und weil ihr mit ihm verbunden seid, seid ihr dann auch zusammen mit ihm auferweckt worden. Denn ihr habt auf die Macht Gottes vertraut, der Christus von den Toten auferweckt hat. Ja, Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot. Tot aufgrund eurer Verfehlung und wegen eures unbeschnittenen sündigen Wesens. Doch Gott hat uns alle unsere Verfehlungen vergeben. Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Ich bete mit uns. Hey, ich danke dir heute Morgen. Ich danke dir, dass wir uns versammeln dürfen als Gemeinde, um auf dich zu hören, um auf dein Wort zu hören. Ich danke dir für dein Wort, was du uns gibst, was lebendig ist, was du gebrauchst, um zu uns zu reden. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen und unsere Augen und Ohren öffnest, um dich zu sehen. Um zu sehen, wie herrlich, wie großartig, wie wunderbar du bist. So dass wir verändert von heute hier weggehen. Amen. In Jesus wohnt Gottes Fülle. Das ist der Satz, mit dem dieser Abschnitt, den wir uns heute anschauen, aus dem Kolosserbrief anfängt. Paulus schreibt, dabei ist es doch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt. Und einige Verse vorher im Kolosserbrief, in Kapitel 1, Vers 19, hat Paulus das schon mal formuliert in ähnlicher Form. Er hat geschrieben, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen, also in Jesus Christus. In Jesus wohnt Gottes Fülle. In ihm wohnt die ganze Fülle, 100%. Gott hat nicht nur 50% reingeschüttet, 50% Gott und 50% Mensch in Jesus, sondern Gott wurde voll und ganz Mensch in Jesus und sein Wesen erfüllt Jesus voll und ganz. Jesus ist der Mensch gewordene Gott. Das Wunder der Menschwerdung Gottes sehen wir in Jesus leibhaftig. Es sind keine 50%, keine 70% oder 80%, es ist 100%. Gottes Fülle, sein ganzes Wesen, das ganze Wesen Gottes, seine Herrlichkeit, seine Heiligkeit, seine Majestät wohnt in Jesus zu 100%. Und ich habe uns das mitgebracht, um das einfach ein bisschen sichtbar vor Augen zu haben, dass Gott mit seiner Fülle in Jesus wohnt. Und dass es bis zum Rand gefüllt ist. Gott wohnt mit seiner Fülle in Jesus. Und das heißt, wenn wir Jesus sehen, sehen wir Gott in seinem Wesen. So ist Gott. Wenn wir Jesus anschauen, sehen wir Gott selbst. Das ist das, was Paulus ja schreibt. Er sagt, es ist doch Christus, in dem die ganze Fülle, die 100%, es ist voll, von Gottes Wesen wohnt. Das heißt, Gott selbst ist in Jesus. Wir können auch umgekehrt sagen, Jesus selbst ist Gott. Es gibt genug Leute, die diese Aussage ablehnen würden. Es gibt alle anderen Religionen lehnen diese Aussage ab, die wir bekennen. Jesus ist zu 100% Gott. Jesus teilt Gottes Eigenschaften zu 100%. Sein Wesen spiegelt Gottes Wesen wider. Und wir haben das in den letzten Wochen gesehen, wo wir als Gemeinde durch das Markus-Evangelium gegangen sind, die ersten Kapitel, und wir gesehen haben, dass Markus uns Jesus darstellt als Gott. Die Heilung, die er vollbringt, kann nur Gott tun. Die Sündenvergebung, die er tut, kann nur Gott tun. Die Lehre, die er tut, ist so vollmächtig, dass die Leute staunen und sagen, woher hat er das? Markus macht uns deutlich, Jesus ist mehr als nur ein Mensch. Er ist tatsächlich Gott. In Jesus wohnt die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt. Leibhaftig. In Jesus. Nicht irgendwie abstrakt, sondern in Jesus, in seinem Körper. Im Alten Testament war es so, dass Gottes Gegenwart, Gottes Herrlichkeit erst in der Stiftshütte gewohnt hat und später im Tempel. Und das sehen wir, dass in der Wüstenwanderung vom Volk Israel die Herrlichkeit Gottes im Sinne dieser Wolke, dieser Herrlichkeitswolke da war, gegenwärtig war. Und sie ist wieder weggegangen und wieder gekommen. Und bei der Einweihung des Tempels später kommt Gott in seiner Herrlichkeit in einer Wolke auf den Tempel, in das Allerheiligste und erfüllt den Tempel mit seiner Gegenwart und Herrlichkeit. Und in Jesus ist es anders. In Jesus hat eine neue Zeit begonnen. In Jesus ist Gottes Herrlichkeit leibhaftig. In Jesus greifbar und sichtbar. Nicht in einem Gebäude, sondern in der Person Jesus Christus. Es ist greifbar und anfassbar geworden für uns, wer Gott ist. Und was bedeutet das für uns, dass in Jesus die ganze Fülle Gottes wohnt? Nur mal ganz simpel, für uns als Gemeinde bedeutet das, dass wir Jesus anbeten. Er ist Gott. Wir beten Jesus an. Wir kommen heute zusammen. Wir kommen Woche für Woche zusammen. Wir werden eins, trotz all unserer Unterschiede, die wir mitbringen und all unserer Prägung und all unseren Erlebnissen, die wir letzte Woche hatten. Wir kommen zusammen und wir beten ihn an. Wir beten ihn an, weil in ihm die ganze Fülle Gottes wohnt. Und ein Stück ist das der Kern von Gemeinde, dass wir zusammenkommen, um Jesus anzubeten. Das ist nicht alles von Gemeinde, aber das ist ein wesentlicher Punkt. Dass wir zusammenkommen, um Jesus anzubeten, um ein Zeugnis in dieser Welt zu sein. Und wir bekennen, Jesus ist Gott. In ihm wohnt die ganze Fülle Gottes. Er wird angebetet von uns, weil er würdig ist, diese Anbetung zu empfangen. Und Paulus schreibt diesen Brief an die Gemeinde in Kolosse. Und in dieser Gemeinde gab es eine Menge Auseinandersetzungen. Und vor allem war ein Problem, dass es dort einige Leute gab, die neue Lehren verbreitet haben. Zusätzlich zu dem, was Paulus den Christen dort schon gesagt hat. Und sie haben davon geredet, dass man bestimmte notwendige Zusatzoffenbarungen braucht. Man braucht Erlebnisse mit Gott, die irgendwie nochmal zusätzlich etwas hinzufügen zu dem, was wir bisher wissen. Oder sie sagen, wir brauchen bestimmte geistliche Erfahrungen, um so richtig Christ zu sein. Sonst bist du nicht wirklich Christ. Und Paulus schreibt diesen Brief letztlich als eine Antwort, als eine Ermutigung für die Gemeinde. Und er sagt zentral in diesem Brief, Christus allein genügt. In ihm wohnt die ganze Fülle Gottes und das reicht aus. Das reicht für dein Glauben, für dein Leben aus. Das reicht für uns als Gemeinde und für unser Leben als Gemeinde aus. Wir brauchen nicht woanders irgendwas suchen. Christus allein ist genug. Und wenn du ihn hast, dann hast du bereits alles, was du brauchst. Der Becher, das Gefäß ist voll. Du brauchst nicht noch etwas zusätzlich hinzuzufügen, um so richtig Christ zu sein oder um richtig Gemeinde zu leben oder richtig Gott zu verstehen. In Christus hast du alles, was du brauchst. In ihm wohnt die ganze Fülle Gottes. Wir brauchen keine weiteren Erkenntnisse oder Offenbarungen oder Lehren. Wir brauchen nicht auf der Suche sein nach irgendwelchen supergeistlichen Events oder Erlebnissen oder Erkenntnissen oder Eindrücken, nach denen wir suchen. Paulus sagt, Jesus Christus ist genug für dich. Das reicht aus zum Leben. Und gleichzeitig sind wir der Gefahr und Versuchung ausgesetzt, dass wir immer wieder dazu neigen, zu denken, wir brauchen mehr. Wir brauchen etwas Besseres. Wir brauchen etwas anderes, damit wir so richtig unser Christsein leben können, oder? Und ich will dich persönlich fragen, gibt es irgendetwas bei dir, was du mehr brauchst oder mehr willst als Jesus Christus? Ganz konkret, wie sieht es in deinem Leben aus? Wie zeigt sich das in deinem Leben? Was spiegelt dein Leben wider? Bist du auf der Suche nach etwas mehr, etwas anderem, etwas Besserem außer Jesus Christus? Und Paulus lenkt unseren Blick in diese Richtung und sagt, hey, schau hin, schau auf Jesus, weil in ihm die ganze Fülle Gottes wohnt und du hast in ihm alles, was du brauchst. Alles, was dein Leben erfüllt, alles, was dein Leben reich macht. Du brauchst nicht mehr. Wir brauchen nicht woanders suchen nach Freude, nach Erfüllung, nach Glück. Wir haben in Jesus genug. Wir haben alles, was wir brauchen. Und deshalb ist es eine herrliche Botschaft, mit Jesus verbunden zu sein. Weil in Jesus Gottes Fülle wohnt, es ist eine herrliche Botschaft. Es ist eine ermutigende Botschaft heute Morgen, dass wir mit Jesus verbunden sein können. Das ist der zweite Punkt, mit Jesus verbunden. In den nächsten Versen verwendet Paulus diese Formulierung sechsmal. Sechsmal in vier Versen, verbunden mit ihm oder verbunden mit Christus. Und er erklärt, was das bedeutet, was für Auswirkungen das hat. Wenn du mit Jesus verbunden bist, was bedeutet das für dein Leben? Was für Auswirkungen hat das? Und ich will drei Themengebiete nennen oder drei Aussagen, die Paulus damit verbindet, die Paulus uns zeigt. In Vers 10, Jesus allein ist genug. Jesus allein ist genug. Und ihr habt an dieser Fülle teil, weil ihr mit Christus verbunden seid. Mit ihm, der das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten ist. Habt ihr es gelesen? Jesus allein ist genug, das haben wir gerade schon gesehen, aber hier gibt es eine Dimension, die Paulus hinzufügt, die unfassbar ist. In Jesus wohnt die ganze Fülle Gottes, die ganze Herrlichkeit, das ganze Wesen Gottes ist in Jesus vollständig da. Und Paulus sagt jetzt, und ihr habt an dieser Fülle teil. Das ist unfassbar. Wir haben Teil an der Fülle Gottes, die in Jesus Christus ist. Und das ist keine Kleinigkeit. Wir teilen diese Fülle Gottes, die in Jesus wohnt. Und wenn du Jesus anschaust und siehst, wie herrlich er ist und was er alles tut und wie Gott sich in ihm widerspiegelt, sagt Paulus, hey du, in deinem Leben heute, in deinem Alltag, in all dem, was vielleicht kreuz und quer läuft, du hast Teil an dieser Fülle, an dieser Herrlichkeit. Auch wenn du es vielleicht wenig erlebst oder erlebt hast, du hast Teil an dieser Fülle. Ihr als Gemeinde habt Teil an dieser Fülle von Jesus. Im Psalm 16, Vers 11 haben wir gehört vorhin, wo David betet, du zeigst mir den Weg zum Leben. Dort, wo du bist, gibt es Freude in Fülle. Ungetrübtes Glück hält deine Hand ewig bereit. Was für ein Segen, an dem wir teilhaben. Wenn wir mit Jesus verbunden sind, gilt uns Freude in Fülle. Vollkommene Freude. Unser Gefäß ist gefüllt bis oben hin mit Jesus, mit Gottes Fülle, mit seiner Freude in unserem Leben. Und das reicht aus. Indem wir unser Vertrauen allein auf Jesus setzen, sagen wir, wir brauchen nichts anderes in dieser Welt. Jesus allein reicht aus. Indem du in deinem Leben, in deinem Alltag, in deinen Gedanken, in deinem Verhalten dein Vertrauen allein auf Jesus setzt, sagst du, rufst du aus, Jesus allein genügt mir. Der Psalmist im Psalm 73 schreibt, wen habe ich im Himmel außer dir und auch auf der Erde habe ich nach nichts verlangen, wenn ich nur dich bei mir weiß. Wenn auch meine Kräfte schwinden und mein Körper mehr und mehr verfällt, so gibt doch Gott meiner Seele Halt. Er ist alles, was ich brauche und das für immer. Spiegelt das dein Leben wider? Mehr und mehr? Dass du sagst, er ist alles, was ich brauche und das für immer? Konkret wird es da, wo wir mit Sorgen konfrontiert werden, wo wir mit Nöten, mit Ängsten konfrontiert werden und wir den Eindruck haben, wir fokussieren uns nur auf das. Wir sehen nur unsere eigene Kraft, nur unsere eigenen Möglichkeiten oder unsere eigene Begrenztheit. Und indem wir verstehen, dass in Jesus die Fülle Gottes wohnt und Paulus sagt, ihr habt Anteil an dieser Fülle, dürfen wir verstehen, dass er alles ist, was wir brauchen. Und das für immer. Dass er größer ist als unsere Sorgen. Dass er weiter alles im Griff hat, auch da, wo wir Not leiden. Dass wir im Vertrauen uns an ihn wenden können und damit sagen, wir brauchen nichts anderes in dieser Welt. Jesus allein reicht aus. Mit Christus verbunden, das bedeutet es. Jesus allein ist genug für mich. Der nächste Vers, Vers 11. Jesus allein ist unser Herr. Verbunden mit ihm seid ihr auch beschnitten worden. Allerdings handelt es sich dabei nicht um einen äußerlichen Eingriff an eurem Körper, sondern um das Ablegen der von der Sünde beherrschten menschlichen Natur. Das ist die Beschneidung, die unter Christus geschieht. Hier verknüpft Paulus, das sagt, verbunden mit ihm. Wenn wir mit Jesus verbunden sind. Mit Jesus verbunden bedeutet, wir sind mit ihm beschnitten. Und er erklärt das kurz und sagt, okay, Beschneidung ist ein Konzept aus dem Alten Testament von den Juden, wo alle männlichen Kinder beschnitten wurden, als Zeichen, dass sie zum Volk Israel, zum Volk Gottes gehörten. Aber Paulus sagt, es geht hier nicht um so eine Beschneidung, eine äußerliche. Es geht um eine innerliche Beschneidung, dass wir eine Veränderung, eine Umwandlung in unserem Herzen erlebt haben. Und im Alten Testament wird genau darauf hingewiesen, Mose sagt selbst in 5. Mose 30, Vers 6, der Herr, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden, dass du den Herrn, deinen Gott, liebst von ganzem Herzen und von ganzer Seele, damit du lebst. Gott wird unser Herz beschneiden, unser Herz verändern. Das ist das Entscheidende. Es geht um eine innere Veränderung, eine Erneuerung, die notwendig ist für uns. Äußere Veränderungen sind Makulatur. Es ist gut, äußere Dinge zu verändern, aber das ist nicht der Kern. Das ist nicht der Kern des Problems, was angegangen werden muss. Das findet in unserem Inneren, in unserem Herzen statt. Worauf ist unser Herz ausgerichtet? Und Paulus sagt, die Beschneidung bedeutet, dass wir abgelegt haben, die Natur, die menschliche Natur, die von der Sünde beherrscht ist. Mit anderen Worten kann man sagen, Sünde ist nicht mehr der Herr in deinem Leben, wenn du mit Jesus verbunden bist. Sünde hat nicht mehr das Sagen. Sie darf nicht bestimmen, was du zu tun oder zu lassen hast. Sondern, wenn du mit Jesus verbunden bist, bedeutet das, dass Jesus allein der Herr ist. Dass er allein das Recht hat, dir zu sagen, was richtig und was falsch ist. Was du tun sollst und was du lassen sollst. Und das ist unser Weg als Gemeinde. Als Gemeinde leben wir davon, dass unsere Herzen erneuert werden, dass unsere Herzen beschnitten werden, neu ausgerichtet werden, dass wir unsere Sünde bekennen und dass wir sie ablegen und uns davon abwenden und dass wir Jesus nachfolgen. Wir haben eine neue Ausrichtung bekommen, indem wir mit ihm verbunden sind. Wir haben ein neues Leben bekommen. Und das führt uns zum nächsten Punkt, zu den nächsten Versen. Jesus bringt uns vom Tod ins Leben. Die Verse 12 bis 15. Ihr habt 13 bis 15, ja? 12 bis 15 lese ich. Ihr wurdet zusammen mit ihm begraben, als ihr getauft wurdet, und weil ihr mit ihm verbunden seid, seid ihr dann auch zusammen mit ihm auferweckt worden. Denn ihr habt auf die Macht Gottes vertraut, der Christus von den Toten auferweckt hat. Ja, Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot, tot aufgrund eurer Verfehlungen und wegen eures unbeschnittenen, sündigen Wesens. Doch Gott hat uns alle unsere Verfehlungen vergeben. Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war, dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Hier tauchen wieder diese Begriffe auf, zusammen mit ihm oder verbunden mit ihm. Und Paulus sagt, wir sind mit ihm zusammen begraben. Wenn du mit Jesus verbunden bist, heißt das, du bist begraben worden. Und zwar bist du tot für deine eigene Sünde, für deinen alten Chef, für den, der vorher in deinem Leben das Sagen hatte. Und die Taufe ist genau das Bild dafür. In der Taufe erleben wir genau das, dass wir untergetaucht werden, weil wir unsere Sünde ablegen, weil sie bei Jesus ist. Und dass wir aufstehen zu neuem Leben. Das ist das Bild der Taufe. Sie ist ein greifbares Bild für das, was in unserem Leben passiert ist. Wir sind begraben mit ihm, so wie Jesus gestorben und begraben wurde. Und wir sind auferweckt worden mit ihm. Gott hat Christus von den Toten auferweckt. Das ist die herrliche Botschaft. Nächste Woche haben wir Karfreitag und Ostern, Freitag und Sonntag, und diese beiden Ereignisse gehören zusammen. Wir schauen auf die Kreuzigung Jesu, dass er gestorben ist, nicht für seine eigene Schuld, sondern für unsere Schuld, dass er uns Versöhnung mit Gott schenkt durch sein Sterben am Kreuz. Er wird begraben und 3 Tage später steht er auf vom Tod, und zwar durch Gottes Macht, die ihn auferweckt hat. Und er hat den Tod besiegt und hat neues Leben. Und so wie das bei Jesus Realität geworden ist, so wird es bei jedem von uns Realität, wenn wir mit Jesus verbunden sind. Es ist dieselbe Macht Gottes, die Jesus auferweckt hat, die auch uns vom Tod ins Leben bringt. Und beachtet, wir waren nicht einfach nur krank und mussten gesund werden. Oder wir waren nicht einfach nur ein bisschen schlecht und brauchten ein bisschen Optimierung, ein Upgrade, ein bisschen Anpassung, sondern Paulus schreibt, wir waren tot. Tot. Wie viel kann ein Toter dafür tun, dass er wieder lebendig wird? Kann nichts. Wir waren tot aufgrund unserer Sünde, sagt Paulus. Es war nötig, dass Gott mit seiner Macht in unser Leben eingreift und uns neues Leben schenkt. Vom Tod zum Leben bringt er uns. Und das wird Realität, wenn wir mit Jesus verbunden sind. Wenn du heute Morgen hier sitzt oder über den Livestream zuschaust und du Jesus noch nicht folgst, Jesus nicht dein Herr ist, du noch kein Christ bist, keine lebendige Beziehung zu Jesus hast, dann bist du noch nicht mit Jesus verbunden. Dann bist du noch tot, geistlich gesehen, in diesem Zustand. Dann brauchst du Gottes Eingreifen, Gottes Macht in deinem Leben und an deinem Herzen, dass du das erlebst, vom Tod zum Leben gebracht zu werden. Alles muss erneuert werden. Dein ganzes Leben, dein Herz muss erneuert werden und ausgerichtet werden auf Gott. Wie geschieht das? Wie kann das geschehen, dass ich von diesem Zustand vom Toten zum Lebendigen werde? Dass mein hartes Herz erneuert wird durch ein neues Herz, was Gott gefällt? Wie geschieht es? Paulus erklärt es uns. Vers 13, denn Gott hat uns alle unsere Verfehlungen vergeben. Vorher schreibt er, wir waren tot aufgrund unserer Verfehlung. Und dann sagt er, Gott hat all unsere Verfehlungen vergeben. Das, was dazu führt, dass du tot bist, hat Gott genommen und vergeben. Beseitigt. Und dann nimmt Paulus ein Bild, was sehr plastisch ist. Er sagt, da gibt es einen Schuldschein, auf dem steht dein Name und da steht die Anklage. Es ist ein Schuldschein. Ich glaube, ich muss das vielleicht seht ihr es so besser, es ist ein Schuldschein. Darauf steht dein Name und die Anklage. Und die Anklage lautet, dass du die Forderung des Gesetzes, Gottes gutes Gesetz, nicht erfüllt hast. Und nebenbei gesagt, keiner von uns erfüllt dieses Gesetz. Keiner von uns ist 100% gut. Keiner von uns lebt so, wie Gott es eigentlich will. Und was schreibt Paulus weiter? Dieser Schuldschein, der war auf unseren Namen ausgestellt, er klagt uns an. Und vom Tod ins Leben gebracht zu werden, mit Jesus verbunden zu werden, bedeutet, dass Gott diesen Schuldschein für nicht mehr gültig erklärt. Und das macht er, indem er Jesus an deiner Stelle sterben lässt. Jesus nimmt sozusagen deinen Schuldschein und bezahlt die Schuld, die dir gilt. Und Gott vergibt uns unsere Verfehlung. Er beseitigt diesen Schuldschein. Er reißt ihn entzwei. Und deine Schuld ist weg und vergeben. Deine Schuld ist nicht mehr da. Sie ist beseitigt. Weil Jesus deine Schuld getragen hat. Das ist es, wie du in Verbindung mit Jesus kommen kannst. Und dann geht es noch weiter. Paulus erklärt noch weiter einen Satz. Er sagt, die gottfeindlichen Mächte und Gewalten, den Widersacher, Satan, die gefallenen Engel, was hat er mit ihnen gemacht, Jesus, als er am Kreuz gestorben ist? Er hat sie entwaffnet und zur Schau gestellt. Sie haben keine Macht mehr. Und er hat sie zur Schau gestellt und das assoziiert ein bestimmtes Bild zu der Zeit, zu der Paulus das schreibt. Im Römischen Reich war es üblich, dass wenn die Römer einen Sieg, einen Feldzug gewonnen haben, dass sie zurückgekommen sind und dass sie einen Triumphzug nach Rom veranstaltet haben. Und die alle Gefangenen, die sie hatten, haben sie in die Mitte getan, mussten da mit durchgehen, natürlich in Ketten und so weiter. Und sie wurden zur Schau gestellt, öffentlich. Alle konnten sehen, das sind unsere Feinde, die jetzt besiegt sind. Ein für alle Mal. Und so, dieses Bild nimmt Paulus und sagt, so ist es mit Jesus. Jesus hat die gottfeindlichen Mächte besiegt. Er führt sie in einem Triumphzug und wir können alle sehen, Gott hat sie besiegt. Sie sind für ein für alle Mal besiegt. Alle Feinde Jesu hat er besiegt. Das hat Gott in Jesus getan. Deinen Schuldschein beseitigt und die gottfeindlichen Mächte öffentlich zur Schau gestellt und den Sieg über sie errungen. Und was ist deine Antwort, deine Reaktion darauf? Du darfst dich heute im Glauben an Jesus ihm zuwenden, abwenden von deiner eigenen Sünde und Schuld, den Schuldschein beseitigen lassen bei Jesus und dich Jesus zuwenden. Du darfst und kannst mit Jesus verbunden sein. Und ich will dich herzlich ermutigen und einladen, das zu tun. Du darfst es heute tun. Du kannst sagen, ja, das will ich glauben, das soll mein Leben sein. Und ich lade dich ein, nach dem Gottesdienst darfst du gerne nach vorne kommen, wir können miteinander reden, wir können miteinander beten, dass das die Realität in deinem Leben wird. Dass du mit Jesus verbunden wirst, dass du all diese Segnungen empfängst, dass du dein Leben neu ausrichtest und einen neuen Herrn in deinem Leben hast. Dass du vom Tod zum Leben gebracht wirst. Das bedeutet es, mit Jesus verbunden zu sein. In den verbleibenden Minuten will ich uns kurz einen Ausblick geben, was es jetzt bedeutet, dieses neue Leben zu leben. Wir haben verstanden und gesehen, okay, in Jesus wohnt Gottes Fülle und wir sind mit Jesus verbunden und haben Anteil an dieser Fülle und das hat Auswirkungen auf unser Leben. Und Paulus führt es weiter aus, was es konkret bedeutet. Wie sieht es konkret aus? Wie sieht es morgen für dich aus, mit Jesus verbunden zu sein? Und ich mache das jetzt im Schnelldurchlauf, aber ich will dich ermutigen, nimm dir deine Bibel und lies Kapitel 2, Vers 16, den Text, der nach unserem Abschnitt heute kommt. Ab Kolosser 2, Vers 16 bis zum Ende des Buches. Das ist nicht so viel, das sind 2,5 Kapitel. Das kriegst du in einigen Minuten hin. Lies es durch und achte auf all das, was es bedeutet, so zu leben, mit Jesus verbunden zu sein. Weil genau das ist das, was Paulus nämlich macht. Er sagt, wir haben in Jesus wohnt die Fülle Gottes. Wir haben Anteil daran, dadurch, dass Jesus unseren Schuldschein gelöscht hat, beseitigt hat, sind wir verbunden mit Jesus. Und jetzt die Frage, okay, was mache ich jetzt? Was mache ich mit meinem Leben? Wie sieht das aus? Wie sieht das morgen aus? Wie sieht das in meiner Familie aus? Wie sieht das in meinem Alltag aus, in meinem Berufsleben? Wie sieht das in meinen Freundschaften aus? Wie sieht das für mich persönlich aus? Und die Stichworte, die ich jetzt nenne, die findet ihr alle wieder in den nächsten Versen. Ich lese sie nicht alle, das dürft ihr gerne als Hausaufgabe tun. Wir sollen persönlich unsere Sünde ablegen und unser Leben auf den Himmel ausrichten. Wir sollen unser Leben auf den Himmel ausrichten. Kapitel 3, Vers 1 und 2, Vers 5, 8 und 9. Als Gemeinde sollen wir in Demut einander begegnen. Wir sollen geduldig miteinander sein. Wir sollen freundlich miteinander sein. Wir sollen einander Barmherzigkeit erweisen. Kapitel 3, Vers 12. Wir sollen einander ertragen und wir sollen einander vergeben. Kapitel 3, Vers 13. Wir sollen einander lieben. Kapitel 3, Vers 14. Das Wort Gottes soll unter uns wohnen. Es soll keinen Randplatz haben, es soll zentral sein. Kapitel 3, Vers 16. Für unseren Alltag zu Hause gibt es genauso Anweisungen. Frauen und Männer unterordnen, lieben, nicht bitter oder gereizt sein. Für Kinder und Eltern gehorchen, lieben und nicht zum Zorn reizen. In unserem Alltag, im Beruf oder in der Schule, für Arbeitnehmer und Vorgesetzte, wir sollen gehorchen und sollen vor allem Gott gefallen in all dem, was wir tun, und wir sollen ihm dienen. Das ist Ende von Kapitel 3. Und überall, wo du bist, in deinem Tag, in deinem Leben, in dieser Woche, bete mit Ausdauer. Bete mit Ausdauer und mit Dankbarkeit. Kapitel 4, Vers 2. Lebe mit Weisheit und rede mit Weisheit Gottes Wort zu deinen Mitmenschen. Kapitel 4, Vers 5. Lass dein Wort mit Gnade gewürzt sein und mit Freundlichkeit. Kapitel 4, Vers 6. Das sind kurze Lichtblicke, wie so ein Leben aussieht für den, der mit Jesus verbunden ist. Das ist das, was Paulus uns mitgibt und sagt, hey, wenn du Anteil hast an der Fülle Gottes in Jesus, dann ist das dein Leben. Und das ist natürlich nicht alles und umfassend. Es gibt ja tausend Gelegenheiten in unserem Leben, die nochmal andere Aspekte begleiten oder abdecken. Aber es gibt uns eine Richtung vor, wo Paulus sagt, hey, so sollst du leben. Leg deine Sünde ab und leb zur Ehre Gottes. Mit Jesus verbunden bedeutet, dass wir die ganze Fülle haben, die Jesus selbst hat, dass wir daran Anteil haben. Und es ist gut, dass wir da mitgefangen und mitgehangen sind. Dass wir mit Jesus verbunden sind im positiven Sinne. Dass wir nicht weg wollen, dass wir nicht weg sollen, sondern dass wir mit Jesus verbunden sind, weil es das Beste ist, was es gibt. Ich will euch ermutigen, so zu leben und so verändert zu werden in das Bild Jesu. Amen. Ich bete mit uns. Hey, ich danke dir, dass in dir die ganze Fülle Gottes wohnt, dass du wahrer Gott bist, dass du anbetungswürdig bist, dass du allein genug bist, dass du unser Herr bist, dass du uns vom Tod ins Leben gebracht hast, dass wir mit dir verbunden sein dürfen. Herr, das sind so viele Geschenke und wir dürfen sie erleben. Wir dürfen Anteil haben an dir. Wir dürfen mit dir verbunden sein. Was für ein Privileg ist das, als Gemeinde mit dir zu leben. Und ich bitte dich, dass du diese Wahrheit und diese Gewissheit in unsere Herzen tief verwurzelst, in unser Leben verankerst, dass sich das auswirkt, dass wir das Leben, was du in uns hineingelegt hast, dass unsere veränderten Herzen ein verändertes Leben bedeuten. Zu deiner Ehre wollen wir das bitten. Amen.